Also ich hätte da 2, 3.
Trau dich.
Also du hast gesagt, du hast das Beispiel genannt, du hast es noch nie erlebt oder kannst dir nicht vorstellen, dass später mal jemand an die Himmelspforte kommt und dann wird aufgezählt, was er alles richtig gemacht hat und das alles passt, aber hat leider die falsche Taufe, kommt also nicht in den Himmel. Du hast also gesagt,
war flapsig.
Die Kindstaufe ist okay, das ist in Ordnung, aber getauft sein sollte man.
Ja.
Ist die Taufe heiß relevant?
Nein.
Begründe biblisch.
Ja, easy. Der Stecher am Kreuz, der wurde wohl nicht getauft, oder? Trotzdem sagt der Herr, du wirst mit mir im Paradies sein. Also von daher, also das sind so menschliche Regeln, die wir manchmal, ich glaube, Gott braucht die nicht. Also die Taufe ist gut für uns. Die Taufe ist ein sichtbares Zeichen vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, zu wem wir gehören. Aber grundsätzlich zu sagen, eine Kirche ist Mist, weil sie falsch taufen, ganz ehrlich, wir haben alle nur einen Aspekt der Wahrheit. Und ich denke, diese Demut braucht es, auch wenn wir ans 21. Jahrhundert denken und eine gewisse gelebte Ökumene. Ich habe schon mit einem katholischen Priester in seiner Kirche an seinem Altar gestanden und wir haben zusammen in Sprachen gebetet und das war echt cool. Vor allem für mich, der ich aus einer katholischen Gegend komme, wo du als Evangelischer und noch viel mehr als Freikirchler schon verfolgt wurdest. Ja? Also es war wirklich hart. Und dann mit einem Katholiken in seiner Kirche an seinem Altar zu stehen und in Sprachen zu beten, das war herrlich. Also von daher, ich habe aufgehört, Christen einzuteilen in Kategorie A, B, C, D. Und das sind halt die richtig Heiligen. Und das sind die, naja, die sind schon gut dazu auf dem Weg. Und die, na, denen fehlt halt noch was. Und ich glaube, auch Gott macht das nicht.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für die klaren Worte, die vor allen Dingen zum Thema Taufe im Heiligen Geist bei uns auch aktuell geworden sind und oder bei einigen. Es hat mich sehr beschäftigt und ich weiß andere auch, ob das noch erforderlich ist. Und ich habe das auch so als eine Degradierung unserer Taufe empfunden. Wir sind doch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Und nun soll der Heilige Geist das nochmal extra.
Ja.
Und dass wir da auch ein bisschen aufmerksam bleiben in all den Strömungen, die ja jetzt vielfältig auch in die Gemeinden branden, dass wir da eine klare Aussage machen. Und
ja.
Ich gehe heute mit sehr gutem Gefühl nach Hause, weil mich das auch überzeugt, was Sie sagen.
Ja. Ja, schön. Das freut mich sehr. Wobei dieses Stufendenken ja keine pentekostale Erfindung ist. Das gibt es auch im Katholizismus. Ja, in einem klassischen Katholizismus hat man das auch. Man wird getauft als Säugling und dann hat man das Heil. Das ist so, katholische Lehre. Taufe ist Sakrament. Dann erhält man die Kommunion, die Erstkommunion mit 9. Da hat man nochmal Buße getan, in Umkehr, das Sakrament der Umkehr erlebt. Auch schon mal gut, auch wichtig für den Weg in den Himmel. Dann kommt die Firmung mit 14. Und bei der Firmung geschieht was? Bei der Firmung kommt dann der Bischof in der Regel vorbei oder irgendein Amtsträger, der dann einen firmt, verstärkend, ja, Konfirmation, Firmung. In dem Fall aber, empfängt man dort den Heiligen Geist, in der katholischen Lehre. Also da ist es auch sehr, und natürlich vom Gedanken her, du wächst als Kleinkind schon in die Gemeinde rein und bleibst dann da, bis du alt bist. So, das ist ja so die Idee. Also die Idee ist eben nicht irgendwie eine neue Erfindung, sondern so eine Art Stufenentwicklungsmodell gibt es auch in anderen geistlichen Traditionen. Ich habe halt, mein Plädoyer wäre halt eben, wenn jemand mit totalem Feuer sagt, ich habe meine Geistestaufe erlebt, letzten Herbst, dann sage ich, ach Halleluja, ich freue mich für dich. Ja? Aber ich würde es eben nicht Geistestaufe, sondern Geisterfüllung nennen, und ich weiß, was er meint. Und da würde ich kein Schibulett draus machen, an dem Motto, du glaubst nicht richtig oder ist irgendwas schief oder so. Dann würde ich sagen, ich freue mich für dich, ich habe was Ähnliches erlebt. Ne? Nämlich damals und so. Und dann da habe ich auch nochmal eine Erfüllung erlebt und so. Und dann, okay, und plötzlich sind wir zusammen in einem Boot, ohne dass wir da irgendwie uns trennen. Und das fände ich doch sehr, sehr wertvoll. Und es freut mich, wenn Sie sagen, ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause. Das ist ja auch mit einer Absicht gewesen von diesem Seminar. Wir wollten niemanden runterziehen, sondern wir wollten euch aufbauen. Ja, also wenn man am Schluss nach Hause geht und sagt, danke, Sie haben mich total wieder runtergezogen, dann muss ich auch nicht hierher kommen am Nachmittag bei so schönem Wetter. Das muss ich nicht machen. Ne? Okay.
Weitere Fragen? Ja.
Danke. Sie haben vorher erzählt, Sie hätten gemeinsam gebetet in der katholischen Kirche, oder? Habe ich das richtig verstanden? So. Sie haben gesagt, jeder hat in Zungen gebetet. Mhm. Ihr wart nur zu zweit oder waren da noch mehrere?
Nee, da waren wir in dem Moment zu zweit.
Hätte einer der andere verstanden im Zungengebet? Jeder hätte jeden verstanden im Zungengebet?
Nö, würde ich nicht sagen. Aber das war trotzdem, also vielleicht das gute Frage, also die Frage dahinter ist ja, warum wurde das nicht ausgelegt oder wie? So, das Kriterium im 1. Korinther 14, ich konnte jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, das wäre ein Tag, nur dieses Kapitel. Ja, das Kriterium 1. Korinther 14 ist, dass ein Unkundiger, also jemand, der des Glaubens nicht kundig ist, nichts versteht. Und da sagt Paulus, das soll nicht sein, sondern ein Gottesdienst soll ordentlich zugehen, dass auch jemand, der nichts mit anfangen kann, trotzdem angesprochen wird und versteht, was hier läuft. Das finde ich sehr wichtig, dieses Kriterium der Ordnung, weil in den korinthischen Gemeinden ging es teilweise drunter und drüber und Paulus sagt, nein, es soll alles in Ordnung geschehen. Ordnung ist so ein Leitwort in 1. Korinther 14. Und wenn jetzt aber zwei zusammen sind, die beide in Sprachen beten, muss keiner was auslegen. Jeder betet zu Gott und ich hatte da kein unwohles Gefühl oder so, sondern ich habe mich frei gefühlt, dann auch in Sprachen zu beten. Und das war für mich war das insofern eine heilsame Erfahrung, weil ich als Kind und Jugendlicher erlebt habe, wie Katholiken mich abgelehnt haben, ich kein richtiger Christ war. Und hier bin ich mit einem katholischen Priester zusammen, der die katholische charismatische Erneuerung in Deutschland leitet. Und wir sitzen zusammen in seiner Gemeinde in Bremen und beten in seiner Gebetskapelle in Sprachen. Das fand ich total heilsam. Für mich war das eine tolle Sache, weil ich früher immer dachte, Katholiken sind die Bösen. Ja, weil die haben mich auch so behandelt. Ne? Das war ja so ein bisschen der Punkt. Und das war für mich heilsam. Für mich war auch heilsam, Johannes Hartl zu erleben. Jemanden zu erleben, der wirklich für Jesus brennt, der für Gebet brennt und für Lobpreis brennt. Und der ist Katholik. Das hätte ich mir früher nicht vorstellen können. Und das ist heilsam. Letzten Endes. Ja. Aber wenn kein Unkundiger dabei ist, muss es auch nicht unbedingt ausgelegt werden, würde ich mal so sagen, sondern sind wir dabei in einem Gespräch mit Gott und beten. Und ich kann natürlich nicht in dem Sinne Amen sagen, wie wenn jemand was Verständliches sagt, aber ich kann Amen sagen, weil ich glaube, er hat im Geist gebetet und das ist immer gut, da kann ich auch Amen zu sagen. Ich habe das also, ich sag mal, relativ leicht gehandhabt. Da war dann aus meiner Sicht keine Auslegung nötig. Manchmal ist es auch so, das habe ich auch schon erlebt, wir haben einen Mann in der Gemeinde, vor allem im Moment nur einen leider, in der großen Gemeinde. Die ist nur für Predigten gedacht. Ne? Unsere Gemeinde, wir haben 1300 Mitglieder, deswegen ist das schon eine große Gemeinde. Und wir haben einen aber immer, der immer mal so in Sprachen betet, auch laut im Gottesdienst in Sprachen betet. Und immer guckt, ist jemand da, der auslegen kann. Und wir hatten es auch schon, dass er in Sprachen gebetet hat. Und ich habe auch innerlich gebetet, habe ich eine Auslegung dafür. Und ich hatte auch ein Wort bekommen. Dann war aber jemand anderes schneller und hat es ausgelegt. Und interessant war für mich festzustellen, das, was der ausgelegt hat, manchmal deckt sich das. Dass ich denke, ja, ich hatte genau den gleichen Bibelvers dazu, das passt inhaltlich. Manchmal aber auch nicht. manchmal, es kommt ja mit dem Aspekt, wo ich sage, den habe ich gar nicht daran gesehen. Das ist ein bisschen, wie wenn man ein Bild betrachtet. Ihr kennt das vielleicht, ja? Man betrachtet ein Bild und der eine sieht, oh, die Sonne, die berührt mich. Der andere sagt, nein, der Fluss, das Wasser, diese blauen Farben, die berühren mich. Und wer hat jetzt recht? Beide, sie betrachten das gleiche Bild, kommen trotzdem zu einer anderen Aussage. Und deswegen will ich sagen, da habe ich ja vorhin auch kurz angedeutet, das ist keine Übersetzung des Wortes, es ist eine Auslegung. Und da kann es schon sein, dass sich mal Dinge ergänzen. Neulich zum Beispiel hat dieser Mann auch wieder eine Prophetie oder ein Sprachengebet geäußert, aber die Musiker hatten in ihr und haben das nicht gehört und haben weiter Lobpreis gemacht. Und das war ein bisschen schade für ihn. Ja? Und dann bin ich hinterher zu ihm hin und habe gesagt, du, ich hatte den Impuls, dass das und das gesagt werden sollte. Und das hat ihn ermutigt, weiter auch das zu sagen, auch wenn es mal nicht ankommt, weil er gemerkt hat, oh, das ist eine gute Botschaft. Das resoniert eigentlich mit dem, was ich auch so ein bisschen empfunden habe. Manchmal ist es so, dass dann jemand, der in Sprachen betet, zumindest sagen kann, ich hatte das Gefühl, es geht in die Richtung, weil ich kann es nicht ganz in Worte fassen. Wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe das Gefühl, du sagst das und das, und das deckt sich, das ist wunderbar. Das macht richtig Spaß. Ja? Das ist richtig schön.
Genau, ich habe zwei Dinge noch, möchte ich gerne mich äußern. Einmal zu Irmgard, zu diesem, du bist getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte einfach noch ergänzen, es gab in der Bibel, in der Apostelgeschichte, ich weiß nicht mehr genau, wo es steht, aber das weißt du, es gab Menschen, die wurden getauft auf den Namen von Jesus, die haben aber den Heiligen Geist, so heißt es dort, nicht empfangen oder noch nicht empfangen oder die Kraft des Heiligen Geistes, das wäre jetzt...
Apostelgeschichte 18, auf den Namen des Johannes wurden sie getauft. Noch nicht auf Jesus, das ist wichtig. Aber es, ja, erzähl weiter.
Okay, alles klar. Das ist das eine, muss ich nochmal nachschauen. Und das andere, der Schächer am Kreuz. Da wäre meine Frage, wo war Jesus an dem Tag, als er gestorben ist?
Ja.
Denn ich bin tatsächlich, also ich habe mich damit ein bisschen befasst, die letzten Jahre mit der Taufe, und ich bin tatsächlich zu einem anderen Schluss gekommen. Und ich möchte das einfach nur als Impuls weitergeben, da noch weiter nachzudenken. Also es gibt tatsächlich auch die Idee oder die Auslegung, dass die Taufe heilsrelevant ist oder heilsbringend, wie auch immer das nachher von Theologen formuliert wird. Jesus sagt, wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Mhm. Wer nicht glaubt, wird nicht gerettet werden. Oder wer nicht glaubt, der ist schon verdammt, sowas in die Richtung. Ja. Es wird häufig auch so ausgelegt, dass man nicht getauft werden muss, um gerettet zu werden. Wenn ich aber nicht glaube, würde ich mich auch nicht taufen lassen. Das ist die Gegenargumentation. Einfach möchte ich einfach nur...
Ja.
Noch mit in den Raum geben.
Das war natürlich auch nur eine Nebenbemerkung, zu der man auch mal viel, viel noch sagen könnte. Danke dafür. Man kann aber zum Beispiel im griechischen Texten, um das mal zu sagen, in dem Lukas-Evangelium, man kann sagen, ich sage dir heute, Doppelpunkt, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist im Griechischen zumindest möglich. Also nicht nur die Frage, dass es heute sein ist, sondern ich sage dir jetzt, heute, in diesem Moment. Also, das ist, also ich sag mal, ich finde immer ganz gut zu sagen, lasst uns nicht aus einem Vers oder aus wenig Evidenz eine große Lehre machen. Das ist immer so ein Punkt. Ich sag mal, da gibt es in der Kirchengeschichte einige Beispiele zu dem Thema. Und ich würde jetzt sagen, also nochmal, heilsrelevant ist, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist und dass wir das im Glauben ergreifen. Das ist für mich heilsrelevant. Und über alles andere kann man dann gerne noch reden. Wobei ich das auch erlebe, dass Leute bei uns in der Gemeinde Mitglied wurden, die dann nach Jahren oder Jahrzehnten sich taufen lassen, weil sie zu der Erkenntnis gekommen sind, dass ihnen dieser Punkt fehlt. Und dann sage ich auch nicht, nee, brauchst du nicht, sondern sage ich, ich taufe dich gern. Also das ist kein Thema. Ja? Ist für mich auch keine Doppeltaufe, auch keine Wiedertaufe. Aber die Erkenntnis muss da sein. Und für mich ist der entscheidende Punkt, also auch in unserer Satzung, dass wir sagen, wenn das Gewissen des Einzelnen sagt sozusagen, ich habe das geprüft, ich habe ein Taufseminar besucht, trotzdem bin ich für mich zum Schluss gekommen, dass es für mich gerade nicht dran ist, dann bin ich nicht derjenige, der über dieses Gewissen hinübergeht. Das ist mein Punkt an dem Punkt. Aber das wäre nochmal ein eigenes Seminar, nur über die Taufe, und da bräuchte man sicherlich mehr als 3 Stunden für. Ja? Und das war Apostelgeschichte 19, und es waren Jünger, die auf Johannes getauft waren, ja? die dann getroffen werden, und die werden natürlich dann auf Jesus getauft und empfangen den Heiligen Geist. Das ist ein Punkt, der ist wichtig. Welche hast du? Okay. So. Alles gut, wir können ja. Okay, ja.
Also, Jorin hat gefragt, ist die Taufe heilsrelevant? Deine sofortige Antwort war nein. Dein Argument war der Schächer am Kreuz, das ist genau eine Bibelstelle. Und gerade eben hast du gesagt, keine Theologie auf einer Bibelstelle. Deswegen wollte ich das einfach noch in den Raum stellen. Es gibt noch ganz viele andere Bibelstellen nach der Auferstehung Jesu, die genau darauf hinweisen, was die Taufe bedeutet, was sie in unserem Leben bedeutet, wie wir sterben, ein neues Leben bekommen und so weiter.
Ja, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Mein Vorgänger war Pastor in der Landeskirche, hat da eine Erweckung erlebt. Und da sind viele Leute gewesen, die als Kinder, als Säuglinge getauft wurden, die den Heiligen Geist erlebt haben, die erfüllt waren und die mit Jesus durchgestartet sind. Und dann sag ich nicht, du musst dich jetzt aber taufen lassen, sonst fehlt dir etwas in deinem Heil. Das ist ein Punkt. Und du kannst es gerne anders sehen, aber so sehe ich das.
Anmerkung von mir. Im baptistischen Sinne, bei unserer Rechenschaft vom Glauben und bei allem, was Taufe angeht, wird empfohlen, um die Empfängnis des Heiligen Geistes unmittelbar nach der Wassertaufe zu beten.
Das machen wir immer, ja.
Das tun wir auch. Also ich habe das zumindest bei der Taufe hier gemacht, falls ihr euch erinnert, dass ich nach der Taufe um die Empfängnis des Heiligen Geistes gebetet habe, weil das eben, wie du sagst, Thomas, trennbar ist. Durchaus.
Ja. Okay.
Kann ich dazu aber nicht sagen, ohne den Heiligen Geist wäre ich ja gar nicht bis zur Taufe gekommen. Ich habe ihn ja schon vorher.
Das ist ja auch ein Argument, das ich gebracht habe. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unser Thema hier. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Seminar, auf das ich mich auch nicht vorbereitet habe, aber zu dem ich sicherlich noch mehr sagen könnte. Ja. Die Frage war ja Geistestaufe. Ja, die Frage war Geistestaufe.
Aber ich habe die E-Mail von Jorin vorher nochmal kurz angeguckt. Die erste Frage war, habe ich den Heiligen Geist? Und dann war das genau die Frage, habe ich den Heiligen Geist, wenn ich zum Glauben komme oder wenn ich getauft bin, oder brauche ich ihn danach nochmal? Also dann wäre ja
beides. Ja, ich würde sagen beides. Natürlich brauche ich ihn. Das war doch meine Logik heute.
Also,
ja? Aber ich brauche nicht die Taufe, die Geistestaufe, das war der Punkt, um erlöst zu sein. Ich brauche die Geistestaufe oder ich brauche die Erfüllung im Geist, um mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und das brauche ich immer wieder. Das ist völlig klar. Ich glaube, wir haben da eine große Schnittmenge und eine kleine Frage. Es gibt manche Fragen manchmal auch. Es gibt auch die Taufe für die Toten. Ja? In 1. Korinther 15, Vers 29. Was machen wir damit? Auch ein Vers. Würde ich keine Lehre daraus basteln. Die neuen Apostolen machen das. Aber finde ich schwierig. Ja? Manche Dinge können wir nicht schlussendlich beantworten. Aber das war jetzt nicht heute mal mein Thema, nicht Wassertaufe, sondern Geistestaufe. Und die Frage, was machen wir mit der Geistestaufe? Ja, und wie ordnen wir sie ein? Und da würde ich sagen, heilsgeschichtlich ist sie einmalig geschehen. Und das, finde ich, ist es biblisch auch gut begründbar. Und dann ist die Frage, wie leben wir damit? Und wie strecken wir uns aus nach mehr vom Heiligen Geist? Ich glaube, da haben wir dann eine ganz große Schnittmenge, Thomas. Ja, dass wir sagen, wir brauchen das. Definitiv, immer wieder, gerne, ja. Und ohne den Heiligen Geist geht nichts. Ich sag mal, der Heilige Geist ist nicht alles, aber ohne den Heiligen Geist ist alles nichts. Das ist der Punkt.
Also interessant sind halt diese beiden Dinge. Auf der einen Seite, niemand kommt zum Vater, außer der Geist zieht ihn, ne? Oder wie das, ich weiß nicht genau, ja, eure Übersetzungen. Also ich brauche den Heiligen Geist, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass ich Gott brauche, dass ich das Kreuz brauche. Also ich brauche den Heiligen Geist. Auf der anderen Seite sehen wir in der Apostelgeschichte ja, dass auch nachdem die Leute umgekehrt sind, nachdem sie sich haben taufen lassen, dass da trotzdem noch irgendwas, irgendeine Füllung, also
wobei du hast auch
die dann wieder zu Zeichen zum Beispiel geführt haben.
Du hast aber auch den umgekehrten Fall, der auch interessant ist, genau. Bei Cornelius,
richtig,
dass
genau,
sie erst vom Heiligen Geist erfüllt werden und dann Petrus sagt, ja, was machen wir jetzt?
Genau.
Die erleben den Geist ja genauso wie wir, jetzt müssen wir sie auch taufen. Ja, warum? Weil die Taufe das Sakrament der Umkehr ist. Also eigentlich ist die Taufe, neutestamentlich gesprochen, der Abschluss seiner Bekehrung. Das ist das, was wir ein bisschen auseinandergezogen haben, weil wir ein Lebensübergabegebet machen, was auch völlig okay ist, solange erklärt wird den Leuten, was sie da tun. Ich finde das immer so eine Mogelpackung, wenn du auf einer Evangelisation bist und jemand erzählt, wie toll dich der Herr segnet und so weiter, ne? Und dann kommen die Leute scharenweise nach vorne und dann wird ihnen gesagt, jetzt betet mir nach, ich danke dir, Herr. Hat jemand erklärt, was Herr heißt überhaupt? Ja? Dass du am Kreuz von Golgotha, wo ist das denn? Ja? Kreuz, hat keiner bisher darüber gesprochen. Ja? Hängt zwar an der Kirche, was es bedeutet, weiß ich nicht. Für mich gestorben bist, was heißt das denn, für mich gestorben? Ja? Wann denn, wo denn? War ich da dabei, habe ich was erpasst? Ja? Und so weiter. Und ich bekenne dir all meine Sünde. Hat vorher noch keiner über Sünde geredet. Über Sünde reden wir nicht mehr. Jetzt kein Thema mehr. Und dass dein Blut mich reingewaschen. Was für ein Blut reinwaschen? Hallo? Wie kann denn Blut reinwaschen? Das kann höchstens, ja. Also du stehst da und hast eine Frage nach der anderen. Und es wird nichts erklärt. Aber Hauptsache, du hast das Gebet gesprochen. Das finde ich eine Mogelpackung. Aber das ist ein anderes Thema. Im Neuen Testament ist es immer so, dass eigentlich da, wo jemand zum Glauben kommt, er sich auch taufen lässt. Das ist bei Paulus so, beim Kämmerer von Äthiopien so und so weiter. Und häufig dann auch immer wieder mit dem Geistempfang. Da bin ich ganz bei dir, dass der Geistempfang auch gesucht wird. Teilweise auch die Apostel eingeladen werden. Kommt bitte, legt ihnen die Hände auf, damit sie den Geist empfangen. Sonst war es nicht richtig. Gehe ich voll mit, bin ich voll dabei. Machen wir auch als Gemeinde so. Wir salben immer und so, auch nach der Taufe, also nicht im Wasser, weil bei 38 Täuflingen würde das echt lange dauern, sondern dann haben wir hinterher nochmal eine Runde und dann beten wir für sie und salben sie und beten für die Erfüllung im Heiligen Geist.
Ja. Ich möchte vielleicht auch kurz dazu sagen, das wäre nämlich meine Frage auch an dich noch gewesen, Tilman, die ich aufgeschrieben habe. Typischerweise wird in Pfingstgemeinden, wo von Geistestaufe die Rede ist, so wie die das verstanden haben früher, nämlich, dass wenn ich diesen Moment habe, dass eben nicht ein einmaliger Moment laut dem Pfingstlern war, in Apostelgeschichte 2 erfüllt, sondern den habe ich jetzt persönlich mit dem Heiligen Geist, werde erfüllt und bete in Zungen, bete in Sprachen. Das wäre, in diesen Pfingstgemeinden wird auch die Unterscheidung getroffen zwischen dem Heiligen Geist in mir, der mich ja zum Christen gemacht hat, der mich zum Glauben geführt hat, und dem Heiligen Geist auf mir. Also nicht noch eine vierte Person, sondern zwei Wirkungsweisen des Heiligen Geistes, der heute Gott auf Erden ist. Die begründen das gerne mit der Taufe Jesu, wo Jesus, unser Herr, selbst getauft wird. Und dann kommt der Heilige Geist wie eine Taube, haben wir vorhin gelernt, ist eine Person, ne? Sitzt auf den Menschen, wie eine Person es kann, kommt auch auf Jesus und ab dem Moment beginnt das Wirken Jesu hier auf Erden. Die sagen also, seht ihr, der Heilige Geist ist in uns, er schenkt uns den Glauben, er macht uns überhaupt zu Gläubigen. Ohne den Heiligen Geist könnten wir Jesus nicht als Herrn bekennen, was wir bei der Wassertaufe tun. Es ist keine Möglichkeit, getauft zu werden, normal im Wasser, ohne den Heiligen Geist zu haben, außer du lügst dich selbst und andere an. Und dann aber sagen sie, und der Heilige Geist auf mir, der schüttet Gaben aus nach 1. Korinther 12, und die dienen niemals zur eigenen Erbauung, sondern immer zur Erbauung der Gemeinde. Also wenn wir die Gaben in 1. Korinther 12 lesen, ich prophezeie nicht mir selbst etwas, sondern ich prophezeie dir etwas. Ich heile nicht mich selbst, ich heile meinen Bruder, ich mach dieses und jenes, alles nicht für mich. Das ist so die Unterscheidung, die da gerne getroffen wird. Dann muss man allerdings auch Zungengebet und Zungenrede unterscheiden. Bei Zungengebet, Glossolalie, Römer 8 meine ich, das unaussprechliche Seufzen des Geistes bei uns. Das wäre so das eine, da spricht Geist zu Geist und es erbaut mich. Das ist keine Geistesgabe, die die Gemeinde erbaut. Wenn jetzt aber Gott eine Message hat für die Friedenskirche und er will sicher sein, dass wir auch wirklich in all dem Trubel um uns herum und all den Gottesdiensten, die wir so schön gestalten, wahrnehmen, dass Gott jetzt zu uns sprechen will, dann sendet er der Irmgard den Heiligen Geist, der dann, und sie fängt plötzlich an, in Zungen zu reden, und der Michael kann es plötzlich auslegen, und dann ist klar, was jetzt ausgelegt wird, ist direkte Botschaft Gottes, prophetische Zungenrede, nennen die das gern. So, lange Worte, viele Worte, gar keinen Sinn. Viel Sinn. Ich würde das gerne so unterscheiden, so habe ich es jetzt gelernt und habe gelernt, auch damit klarzukommen, was es heißt, ob das jetzt Geistestaufe ist oder nicht. Ich gehe da eher mit dir und sage, das hat schon angefangen, die Geistestaufe an Pfingsten, und das Ergebnis davon ist Kirche, und wir können Kirche nicht ohne den Geist bauen, also müssen wir vom Geist erfüllt sein, um Kirche im ursprünglichen Sinne Reich Gottes auf Erden, Basilea tu TU, weiterzubauen. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist in mir und auf mir. Was sagst du dazu?
Ich bin ja im Leitungskreis der GGE bei uns im Bund. Und es gibt auch die GGE in der Landeskirche. Und die haben einen schönen Slogan: Kirche im Sinne des Erfinders. Im Geist des Erfinders, genau. Im Geist des Erfinders. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil das so ausdrückt. Ja, wir sind Kirche im Geist des Erfinders, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Und wenn wir da uns ausstrecken nach mehr. Weil ich dann, das ist letzten Endes die Diskussion, wie man genau Geisttaufe zu verstehen hat und was daraus gemacht wurde, auch teilweise als Stufenchristentum oder teilweise als erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das und dann bist du voll. Ich bin da einfach ein bisschen zurückhaltend, weil ich weiß, was das seelsorgerlich auch mit manchen Leuten gemacht hat. Und wo ich aber sage, so, das ist nicht das Ergebnis, was Gott sich, glaube ich, darunter vorstellt, sondern was er eigentlich will, ist eine Kirche, die erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, die mit dem Heiligen Geist auch rechnet, die ihm auch Raum gibt. Und dass es endlich dann nochmal Bücher gibt, die voll Heiligen Geistes sind und wo dann auf einmal der dritte Glaubensartikel, also der Heilige Geist, den meisten Raum einnimmt und er vielleicht sogar noch mehr als der Sohn. Das wäre mal interessant, ja? Ob sowas irgendwann mal gibt, ich weiß es nicht. Aber das ist leider die große, große Ausnahme. Und ich glaube, die Kirche schwächt sich damit. Das ist der Punkt, wo ich sagen würde, ich glaube, ohne den Geist geht es nicht. Und das gilt für die Einzelgemeinde, das gilt aber auch für manche Kirchen, die sich nur noch um irgendwelche Strukturen drehen oder um irgendwelche Finanzen oder um irgendwelche Pfründe, die da verteidigt werden, wo ich mir denke, ja, okay, und wo wird jetzt hier, wo kommen Leute zum Glauben, wo wird Gemeinde gebaut, wo werden neue Gemeinden gegründet, wo ist eine Vision, wo die Reise hingeht? Das fehlt mir an manchen Stellen, schmerzhaft, auch bei uns im Bund, muss ich sagen.